Manchmal ist das Leben sehr einsam. Es gibt Zeiten im Leben, in denen wir von Freunden umgeben sind, von der Familie. Es gibt Menschen, die uns anrufen. Es gibt Menschen, die uns eine SMS schicken, und trotzdem fühlen wir uns irgendwie ein bisschen allein. Es gibt etwas am Menschsein, das mir ein nagendes inneres Verlangen gibt, dass ich will, dass mich jemand will. Ich möchte im Leben nicht alleine sein. Sehr oft wissen wir das nicht oder wir benennen es nicht so, aber wir haben dieses Gefühl, ich fühle mich einfach einsam. Ich weiß nicht warum. Obwohl das sehr philosophisch und theologisch ist, möchte ich Ihnen etwas sagen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Gott Sie genau jetzt liebt. Genau da, wo Sie sind, genauso wie Sie sind, weil Sie sein Kind sind. Gott hat seinen einzigen Sohn gesandt, um Ihnen einen Weg zu ebnen, damit Sie zu ihm nach Hause kommen können. Sie sind nicht das, was Sie tun, was Sie getan haben oder was man Ihnen angetan hat. Sie sind nicht das, was Sie haben oder was Sie verloren haben. Sie sind nicht Ihr Versagen oder Ihre Erfolge. In Gottes Augen sind Sie sein geliebtes Kind, und er möchte Ihnen sagen, komm nach Hause zu mir. Ich glaube, es gehört zu den Lebenserfahrungen, dass wir in Gottes Welt nie ganz zur Ruhe kommen werden, solange wir nicht mit Gott Frieden haben. Wer glaubt das? Wenn wir Frieden mit Gott haben, gibt uns das auch Frieden im Umgang mit der Schöpfung. Das hat etwas mit dem Wissen zu tun, dass wir in Gottes Hand gehalten werden. Das hilft uns, Zeiten zu überstehen, in denen wir uns alleine fühlen, auch wenn wir Menschen um uns herum haben. Ich möchte Sie ermutigen, ob Sie schon Ihr ganzes Leben lang Jesus nachfolgen oder den Namen von Jesus noch nie gehört haben. Wenn Sie sich von Gott entfernt fühlen, kommen Sie heute zu ihm nach Hause. Treffen Sie eine Entscheidung, nicht länger weg zu sein und nach Hause zu kommen. Er wartet an der Türschwelle und schaut Richtung Horizont und fragt nach Ihnen. Komm nach Hause, mein Sohn. Komm nach Hause, Tochter. In der Tat sitzen viele von uns herum und treffen nie eine Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen. Wir bleiben einfach in so einem Christentum der Mitte, in unserem Salatbuffet der philosophischen Ideen. Es gibt sehr viel Auswahl und Möglichkeiten. Gott möchte, dass wir uns ihm völlig hingeben und das Leben des Heiligen Geistes erfahren. Ich habe das in meinem Leben erlebt und bin seitdem nicht mehr derselbe. Ich möchte Sie bitten, heute eine Entscheidung zu treffen, Jesus Christus zu folgen. Eine Entscheidung in Ihrem Herzen zu treffen, ihm jetzt zu folgen und sich niemals abzuwenden. Wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben, dann melden Sie sich gerne bei Hour of Power, denn ich möchte für Sie beten. Wenn Sie diese Entscheidung gefällt haben, dann gibt es vielleicht jemanden in Ihrem Leben, der für Sie gebetet hat. Eine Oma, ein Opa, Schwester, Ehepartner, Freund, der seit Jahren für Sie betet. Ich möchte, dass Sie diese Menschen anrufen und sagen, heute kannst du für jemand anderen beten. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und werde mich nicht abwenden. Was mich und mein Haus betrifft, so werden wir heute dem Herrn dienen. Ich kann Ihnen sagen, dass dieses Gespräch ein guter Anruf ist, zu sagen, dass ich mich verpflichtet habe, nie wieder so zu sein wie früher. Du kannst aufhören, für mich zu beten, du kannst für jemand anders beten. Ich werde sogar mit dir beten, denn ich kenne die Kraft des Lebens durch Christus jetzt. Als ich ein Fremder war, hat Gott mich geliebt. Als ich sein Feind war, liebte er mich. Als ich weg war, liebte er mich. Als ich eine Plage war und die Menschen um mich herum, die mir helfen wollten, beleidigte und störte, liebte Gott mich trotzdem. Ist das nicht ein großartiges Zeugnis? Das bringt uns zur Botschaft von heute. Die heutige Botschaft lautet, wie liebe ich? Oder wie kann ich Fremde, Konkurrenten und nervige Menschen lieben? Ja, das müssen wir tun. Aber hier ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Warum sollte ich das tun? Warum sollten Sie fremde Konkurrenten und nervige Menschen lieben? Das ist eine gute Frage. Eine Antwort darauf ist, es ist das Richtige. Aber ich kann Ihnen sagen, dass uns das Richtige nicht sehr weit bringt, wenn man eine andere Art von Leben braucht. Es ist das moralisch Richtige, es ist das biblisch Richtige, es ist das Anständige. Ja, das stimmt. Aber reicht das aus, um Sie morgens aufstehen zu lassen? Für mich reicht das nicht. Ich denke, das ist eine Art von Gesetzlichkeit. Hier ist der Grund, warum wir Fremde, Konkurrenten und nervige Menschen lieben sollen. Weil es die beste Art zu leben ist. Und noch ein weiterer Grund, warum wir Fremde, Konkurrenten und nervige Menschen lieben sollten. Es gibt einige Menschen in unserem Leben, von denen wir uns wünschen, dass sie uns lieben, aber sie sehen uns als Fremde, Feinde und nervige Menschen. Das denke ich natürlich nicht über sie. Ich finde sie großartig. Gott liebt sie, ich liebe sie. Aber vielleicht gibt es einen Fremden, einen Konkurrenten oder jemanden in ihrem Leben, vielleicht einen Teenager, von dem sie möchten, dass er sie wieder liebt. Und sie wissen nicht wie. Hier ist ein guter Ansatzpunkt. Indem wir Fremde lieben, Menschen, die da draußen sind, lieben. Ich kann Ihnen nur sagen, was es für ein großartiges Gefühl es ist, die Menschen zu lieben, die die meisten Leute ignorieren. Die meisten Leute, zumindest in meinem Land, sind nicht offen hasserfüllt gegenüber Fremden. Sie leben das online aus, auf Twitter, auf Facebook. Aber von Angesicht zu Angesicht sieht man selten, dass jemand unverhohlen hasserfüllt ist. Aber das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Verachtung. Das Gegenteil von Liebe ist, es ist mir egal. Das Gegenteil von Liebe ist Blindheit. Aber wenn man jemanden liebt, wenn man jemanden im Raum bemerkt, den niemand sonst sieht, wenn man sich um jemanden kümmert oder jemanden ermutigt, dann gibt es ein richtiges, ich hoffe, ich darf das so sagen, metaphysisches Gefühl, das durch den Körper geht. Das einem auf seltsame Weise das Gefühl gibt, dass man den Rest des Tages geliebt wird. Es ist, als ob man wie ein Kanal ist, ein Kanal der Liebe. Es ist, als würde man jemanden lieben und man fühlt sich selbst geliebt und man kann das nicht erklären. Warum? Wissen Sie warum? Die Bibel sagt uns, weil Gott Liebe ist. Wenn die Liebe von hier oben durch Sie zu jemand anderem geht, dann geht etwas durch Sie und dieses Etwas ist Gott. Diese Person ist Gott. Gottes Liebe. Sie erfahren physisch in Ihrem Körper etwas Kraftvolles. Die Antwort auf die Frage, warum wir Menschen lieben sollten, die nicht von allen anderen geliebt werden, lautet, ja, es ist moralisch, ja, es ist anständig, ja, es ist biblisch, ja, es ist gut, aber es ist das beste Leben, das wir führen können. Wir werden dadurch klarer und zu Menschen, die sogar andere Menschen einladen können, die uns vielleicht als Fremde, Feinde oder nervig ansehen. Sie sagen sich vielleicht, ich habe bestimmt Feinde, fremde und nervige Menschen in meinem Leben, aber es ist mir egal, ob sie mich lieben. Ach ja, wirklich? Einige von Ihnen sagen, ich möchte nur, dass mein Mann mich wieder liebt. Ich will nur, dass meine Frau mich wieder liebt. Vielleicht gab es mal einen Tag, als Sie zum ersten Mal zusammen waren und Sie waren sehr verliebt. Sie hatten Spaß zusammen, Sie waren gute Freunde und jetzt fühlt es sich an, als wären Sie sich fremd. Das könnte so ein Fremder sein, von dem Sie möchten, dass er Sie wieder liebt. Vielleicht haben Sie Kinder und Sie waren ein toller Vater oder eine tolle Mutter und die Kinder haben Sie angehimmelt, bis Sie 13 oder 14 waren. Und jetzt sagen Sie vielleicht, du nervst. Nochmal, ich würde das nie so sagen. Ich würde das nie so sagen, aber ich habe gehört, dass das Zweitschwerste auf der Welt die Quantenphysik ist, aber das Schwerste auf der Welt ist die Erziehung von Teenagern. Das stimmt, ja, das ist richtig. Vielleicht haben Sie Geschwister und Ihre Eltern sind vor kurzem gestorben. Und jetzt gibt es Streit um das Erbe. Wer bekommt den Ring von Mama? Wer bekommt Papas altes Auto? Was machen wir mit dem Haus? Oder vielleicht arbeiten Sie geschäftlich mit einem Geschwisterteil oder einem alten Freund zusammen. Sie waren gute Freunde, aber jetzt sind Sie Geschäftspartner und irgendwie fühlen Sie sich wie Konkurrenten. Wenn wir lernen, Konkurrenten zu lieben, wenn wir lernen, Fremde zu lieben, wenn wir lernen, nervige Menschen zu lieben, dann ist das Verrückte daran, dass etwas in uns passiert. Das eröffnet die Welt für andere Menschen, uns zu lieben, wenn wir so zu ihnen sind. Das bedeutet, wie man in den Wald ruft, so schallt es auch wieder hinaus. Was man sät, wird man ernten. Das liegt in der Natur der Sache. Die Dinge kommen wieder zu uns zurück. Und wenn wir mehr Liebe in unserem Leben wollen, müssen wir zu liebenden Menschen werden. Nicht, weil wir es sollten. Nicht, weil es moralisch ist oder so, sondern weil es das beste Leben ist, ein liebevoller, fröhlicher Mensch zu sein, der das Beste in anderen sieht. Wir haben keine Vorstellung davon, welche Auswirkungen Verachtung gegenüber Liebe auf die Geschichte der ganzen Welt hat. Es gibt ein altes Sprichwort über die Chaostheorie, das besagt, dass der kleinste Flügelschlag eines Schmetterlings in Alaska einen Tornado in Texas auslösen könnte. Was wäre, wenn ein kleiner Akt der Liebe, den wir im Himmel sehen werden, etwas im Leben eines Menschen bewirkt, das sich bis in das Leben seiner Enkelkinder auswirken könnte? Ich möchte eine positive Veränderung der Welt sein. Wie geht es Ihnen? Das ist ein Lebensprinzip. Wir alle brauchen Liebe und Zugehörigkeit. Wir alle fühlen uns oft sehr einsam. Wir fühlen uns oft in unseren Beziehungen und Angelegenheiten als Versager. Aber wir brauchen gute Freunde, wir brauchen großartige Verbindungen, wir brauchen die Nähe zu den Menschen in unserem Leben. Wir sollten in jeder Beziehung wachsen. Wenn das geschieht, dann fühlen wir uns wirklich am lebendigsten. Wir sollten uns fragen, wie werde ich ein liebender Mensch? Nun, das ist eine gute Frage, aber zuerst müssen wir klar definieren, was Liebe ist. Die Art von Liebe, über die wir heute sprechen, stammt aus der Philosophie, die auf der Bibel basiert. Diese Art von Liebe wird Agape genannt. Das ist die Art von gottgeschaffener, gottgehauchter Liebe, die schon vor Erschaffung der Welt existierte, und sie geht in etwa so. Man erlebt sie, wenn man zu einem völlig Fremden sagt, Gott liebt dich und ich auch. Ein Mann hat mich einmal etwas gefragt, und das war eine tolle Frage. Er sagte, wir sollen uns ja in der Kirche am Sonntag umdrehen und jemandem die Hand schütteln und dabei sagen, Gott liebt dich und ich auch. Ich habe mich mal umgedreht und einen Mann gesehen, den ich noch nie in meinem Leben vorher getroffen hatte. Wir gaben uns die Hand, wir schüttelten uns höflich mit einem geschäftsmäßigen Griff die Hand und sagten, Gott liebt dich und ich auch. Ich war mir nicht sicher, ob ich das glaubte, und ich war auch nicht sicher, ob er das glaubte. Ich kannte seinen Namen nicht. Ich wusste ja gar nicht, ob er ein verurteilter Verbrecher ist. Wie kann ich da sagen, ich liebe dich? Ich sagte, mein Freund, das ist einfach. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist die Sorge um das Wohl des Menschen. Das ist die Definition der Agape-Liebe, die wir in der Bibel finden. Es bedeutet, dass man sich kümmert. Es bedeutet, dass man sich buchstäblich um das Beste für eine andere Person kümmert. Können Sie sich um Ihre Feinde kümmern? Können Sie sich um einen Fremden kümmern? Können Sie sich um eine nervige Person kümmern? Diese Definition ist besser, denn manchmal bedeutet Menschen zu lieben auch Grenzen. Manchmal bedeutet Menschen zu lieben zu sagen, nein, ich leihe dir kein Geld, weil ich dich liebe. Liebe kann heißen, dass man interveniert, ohne Urteil, sondern sagt, ich werde mit dir gehen, ich werde bei dir sein, während du diese schwere Zeit durchmachst. Die Sorge um das Wohl des Menschen, die Agape, kommt am deutlichsten in der Geschichte vom barmherzigen Samariter zum Ausdruck. Wir kennen diese Geschichte. Es geht um zwei Gruppen, die sich gegenseitig hassen, Juden, Samariter. Es ist ein bisschen wie bei den Montagues und den Capulets, die beiden Gangs Bloods und Crips. Können Sie sich eine Geschichte vorstellen wie der barmherzige Schalker? Ein Fan von Borussia Dortmund bleibt auf der Straße liegen und ein Schalker hält an und hilft ihm. Erstaunlich. Sehen Sie, genau darum geht es. Der Samariter von der einen Gruppe gehasst und der jüdische Mann geschlagen und ausgeraubt. Seine religiösen Führer gingen einfach an ihm vorbei und jemand aus der Feindesgruppe, aus der feindlichen Religion, so ein Mann hielt an, half ihm und Jesus fragt, welcher von den beiden hat ihn wirklich geliebt? Und die Antwort ist, derjenige, der seinem Bruder geholfen hat. Liebe ist die Sorge um das Wohl des Menschen. Früher habe ich immer Folgendes gedacht. Ich dachte immer, Liebe bedeutete so etwas wie intensives Verlangen. Das Verlangen, mit jemandem zusammen zu sein, das Verlangen, Zeit mit jemandem zu verbringen, der Wunsch danach, jemanden anzurufen oder dass mich jemand begehrt. Und Verlangen ist nahe dran, denn sehr oft begehren wir die Menschen, die wir im Leben am meisten lieben, aber nicht immer. Ich sehe ein Mädchen in der Schule und denke, wow, die ist wunderschön und wunderbar und ich glaube, ich liebe sie. Wie heißt sie denn? Ich denke ständig an sie, habe schlaflose Nächte. Sie ist wunderschön. Endlich treffe ich sie. Wie heißt du? Sie sagt Heather. Aber sie hat schrecklichen Mundgeruch. Und dann liebe ich sie nicht mehr, oder? Das ist übrigens keine wahre Geschichte. Ich erinnere mich an einen Jungen namens Ethan, der eine Klasse über mir war und ein reiches Kind in unserer Nachbarschaft war. Er hatte einige Motorräder und er und seine Brüder bauten sich Rampen. Ich dachte damals immer, oh, es wäre toll, mit Ethan befreundet zu sein. Wir könnten beste Freunde sein und wir könnten zusammen Motorrad fahren. Ich dachte, das wäre so eine Art brüderliche Liebe. Das war es aber gar nicht. Denken Sie daran, wie oft ich schon gesagt habe, dass ich Brathähnchen liebe. Sie wissen, warum ich das sage. Weil ich es wirklich tue. Oh Mann, Brathähnchen. Ich liebe Brathähnchen, besonders scharf gewürzt. Ich liebe es und Sie könnten zu mir sagen, Bobby, ich liebe Brathähnchen auch, aber stell dir vor, das Hähnchen könnte etwas dagegen haben. Sehen Sie, darum geht es. Wir verwenden dafür den Begriff Liebe. Aber ich kann gar nicht beurteilen, ob ich ein liebender Mensch bin oder nicht. Es ist das Objekt der Liebe, das das sagen muss. Ich kann nicht wirklich ehrlich sagen, ob ich ein liebender Mensch bin. Das muss mein Mitmensch sagen. Es gab einmal einen Amish-Mann. Sie wissen, dass die Amish Kleidung aus dem 19. Jahrhundert tragen und mit Pferden und Wagen herumfahren. Das sind wunderbare Menschen, überzeugte Christen. Sie kommen typischerweise aus der mennonitischen Tradition. Einmal sah ein kleiner Junge diesen Amish-Mann und fragte ihn, "Bist du ein Christ? Gehörst du zu einer Sekte? Was bist du? Bist du ein Christ?" Und der Amish-Mann antwortete dem Jungen, "Ich weiß es nicht. Frag meinen Nachbarn." Wow, das ist eine gute Antwort. Das ist die Art von christlicher Antwort, die man bekommt, wenn man keinen Fernseher hat. Schalten Sie noch nicht um. Nicht umschalten. Nach dem Gottesdienst hier können Sie ausschalten. Eine Frau sagte mir, ich liebe meinen Mann und ich liebe meinen heimlichen Freund. Ich liebe beide und ich kann mich nicht entscheiden. Ich liebe einfach beide und weiß nicht, was ich tun soll. Aber die Wahrheit ist, und damit zweifle ich nicht an ihrer Aufrichtigkeit, aber die Wahrheit ist, dass sie keinen von beiden liebt, weil sie kein Problem damit hat, Menschen zu verletzen. Verstehen Sie? Die Wahrheit ist, dass sie Angst hat, nicht begehrt zu werden. Was ein echtes Verlangen ist. Wir alle wünschen uns, begehrt zu werden. Aber verwechseln wir die beiden nicht. Liebe bedeutet, dass man sich um das Wohl des Menschen kümmert, dass man das Beste für jemand anderen will. Wenn Sie geliebt werden wollen, wenn Sie Ihr Leben für Menschen öffnen wollen, wenn Sie von guten Freunden umgeben sein wollen, wenn Sie wollen, dass die Menschen gut von Ihnen denken und mit Ihnen zusammen sein wollen, dann ist hier die Antwort. Werden Sie ein liebender Mensch. Lesen Sie die Bücher, beten Sie die Gebete, nehmen Sie sich Zeit, lernen Sie. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir alle Möglichkeiten haben, in unserer Liebe zu anderen Menschen zu wachsen. Aber wir müssen die Arbeit tun. Und dann werden wir die Art von Liebe erfahren, die wir wirklich wollen. Henry Nouwen war ein wundervoller Mann Gottes, der einen großen Einfluss auf mein Leben hatte. Er hat ein sehr erfülltes Leben gehabt. Er hat viele Jahre in Yale gelehrt. Und als ob das nicht schon wichtig genug wäre, ging er nach Harvard und lehrte dort viele Jahre lang, veröffentlichte Bücher und hat alles Mögliche erreicht. Er veröffentlichte viele Werke, die zu Bestsellern wurden. Wahrscheinlich hat er, ich weiß es nicht, Millionen von Dollar mit den Millionen von verkauften Büchern verdient. Er verbrachte im Weißen Haus Zeit mit Präsidenten und Staatsoberhäuptern. Aber bei all dem konnte er sich nie richtig geliebt fühlen. Bis er in den späteren Jahren seines Lebens in eine große Gemeinde in Kanada ging, um behinderten Erwachsenen und Kindern zu helfen. Das waren hauptsächlich Erwachsene, die zum Beispiel nicht gehen konnten, aber auch geistige Behinderungen hatten. Die interessierten sich nicht für Yale, die interessierten sich nicht für Harvard, sie interessierten sich nicht für sein Geld und schon gar nicht für seine Bücher. Sie liebten ihn einfach. Er sagt, dass das der erste Ort war, an dem er wirklich die Art von tiefer Liebe erfahren und gefunden hat, nach der wir alle suchen. Aber sehen Sie, Sie müssen nicht in eine große Gemeinde gehen, um das zu bekommen. Sie steht Ihnen heute offen, aber wir müssen zu liebenden Menschen werden. Eines der Dinge, die ich an Hour of Power so sehr liebe, ist, dass es eine liebende Gemeinde ist. Sie ist wirklich eine liebende Gemeinde, das höre ich oft. Wenn Sie zum ersten Mal hier sind, hat Ihnen wahrscheinlich schon jemand ein Lächeln geschenkt, Ihnen einen Kaffee angeboten, vielleicht hat jemand für Sie gebetet. Wenn Sie darum bitten, würde das sicher jemand tun. Ja, jede Kirche hat ein paar Schrauben locker und das ist in Ordnung. Ich bin so einer. In jeder Kirche gibt es Leute, die nicht nett sind oder Leute, die einen harten Tag haben. Und manchmal gehöre ich auch dazu. Aber im Allgemeinen ist das hier eine liebende Gemeinde. Und wissen Sie, was das bedeutet? Sie zieht andere liebevolle Menschen an. Gesetzliche Kirchen ziehen gesetzliche Menschen an. Wütende Kirchen ziehen wütende Menschen an. Liebende Kirchen ziehen liebevolle Menschen an. Das ist wie ein gutes Musikprogramm, das gute Musiker anzieht. Wenn Sie mehr Liebe in Ihrem Leben wollen, sollten Sie beginnen, die Agape als eine Fähigkeit zu betrachten, die sich entwickelt. Wenn Sie ein Jünger sind, warum sollten Sie etwas anderes denken? Jünger bedeutet engagierter Schüler, der sich verpflichtet, sich in einer bestimmten Weise zu schulen. Liebe ist eine Fähigkeit, die man lernen und trainieren kann. Das ist eine gute Nachricht für uns alle. Denn das bedeutet, wenn ich mehr Liebe in meinem Leben will, dann ist die Antwort darauf, dass ich lerne, ein liebevollerer Mensch zu sein. Und wenn ich lernen kann, ein liebevollerer Mensch zu sein, dann bedeutet das, dass es in meiner Hand liegt, heute die Entscheidung dafür zu treffen, ein anderer Mensch zu werden. Verschieben Sie es nicht auf morgen. Werden Sie heute dieser Mensch. Wie sieht das aus? Der Apostel Paulus schrieb darüber im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Wenn Sie schon mal auf einer Hochzeit waren, haben Sie diesen Abschnitt schon gehört. War irgendjemand schon mal auf einer Hochzeit? Keiner, nur ich. Ich habe in meinem Leben schon über 1000 Hochzeiten miterlebt. Bei fast jeder Hochzeit hört man sie. Sie geht so: Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, dann bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe, so bin ich nichts. Wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Das sind übrigens drei wunderbare Eigenschaften. Bei der ersten glaube ich nicht, dass er das Beten in Sprachen meint, was eine charismatische Gabe ist. Ich glaube, er redet davon, ein großartiger Kommunikator zu sein. Wow, das ist eine tolle Sache, wenn man in einer Kirche ein großartiger Prediger, ein großartiger Lehrer, ein großartiger Redner, ein großartiger Therapeut, ein großartiger was auch immer ist. Aber wissen Sie was? Das wird Ihnen keine Liebe bringen. Bewunderung, ja, aber keine Liebe. Es gibt noch eine weitere Person, sagt Paulus, den Propheten, der Wunder vollbringt und Tote auferwecken kann, der Berge versetzen kann. Das ist erstaunlich. Aber wissen Sie was? Auch das wird Ihnen keine Liebe einbringen. Und es gibt noch eine andere Person, den Märtyrer, der sein Leben für alle hingibt, der sein Leben für das Evangelium lässt. Das ist die Art von Person, die wie ein Sozialarbeiter ist, der hinausgeht und die Armen versorgt. Eine Art Diakon, der sich um Bedürftige kümmert. Ein Missionar, der nach Übersee geht, um das Evangelium zu verkündigen. Das ist eine wunderbare Sache. Das wird Ihnen viel Ehre einbringen. Das bringt Ihnen eine Menge Pluspunkte im Himmel. Aber raten Sie mal, was es Ihnen nicht bringt. Keine Liebe. Keine Liebe. Die Leute mögen Sie begehren. Sie bekommen vielleicht Applaus. Sie bekommen vielleicht ein Publikum. Aber keine Liebe. Wissen Sie, was Ihnen Liebe bringt? Jemand zu werden. Zu werden. Ein liebenderer Mensch zu werden. Verwechseln Sie nicht, ein liebender Mensch zu werden, mit einem liebenswerten Menschen, denn das ist nicht dasselbe. Es geht darum, ein liebender Mensch zu werden. Denn jedes Mal, wenn man jemanden liebt, erfährt man Liebe. Man sendet etwas wie einen Boomerang aus, der zu einem zurückkommt. Vertrauen Sie mir, liebe Freunde. Probieren Sie es aus und Sie werden es sehen. Und dann setzt sich der Apostel hin und beschließt, das hier werde ich für all die Schüler tun, die sagen, okay, ich möchte jemanden lieben, ich möchte so lieben, wie Gott geliebt hat. Ich werde eine Liste machen, eine Liste der wichtigsten Dinge, die definieren, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Ich stelle mir den Apostel Paulus vor, wie er mit einem Stift dasitzt und auf das Blatt starrt und schreibt, Liebe ist, und dann schaut er auf das Blatt. Was soll ich hier als erstes schreiben? Liebe ist, Liebe ist, Liebe ist. Was würden Sie sagen? Was würden Sie sagen? Liebe ist süß, Liebe ist schmeichelhaft, Liebe ist vergebend, Liebe ist... Was würden Sie sagen? Liebe ist, das Erste, was er sagt, ist, Liebe ist, ich hab's. Ich hab's. Geduldig. Das ist das Wichtigste. Geduldig. Die Liebe ist geduldig. Liebe hat keine Eile. Die Liebe hat es nicht eilig, irgendwo hinzukommen. Die Liebe ist nicht so beschäftigt, um sie zu sehen. Liebe ist nicht besorgt und denkt nicht an etwas anderes, während man vor ihr steht. Einer der liebevollsten Menschen, die ich je kannte, war mein Opa Schuller. Und es gibt noch andere solche Menschen, die ich getroffen habe. Meine Oma und mein Opa Pursley sind das auch. Man ist dort und man ist der einzige Mensch, den sie sehen. Wow, sie denken gar nicht daran, woanders zu sein, denn Liebe ist geduldig. Dann sagt Paulus, dass Liebe freundlich ist. Ein Mann sieht eine Frau im Supermarkt. Sie hat drei Kinder, hat einen schweren Tag hinter sich und sie kann sich die Einkäufe leisten. Sie sieht nicht arm aus, aber sie ist gestresst. Hinter ihr steht ein Mann, vielleicht ein Vater im Ruhestand, ein Rentner oder so. Er sieht diese Frau und sagt, wissen Sie was? Sie machen das so gut als Mutter. Ich möchte Ihre Lebensmittel zahlen. Ich mache das schon. Ich kümmere mich darum. Ich liebe Sie. Sie machen das großartig. Ihre Kinder haben eine tolle Mutter. Ich bin stolz auf Sie. Hey, das ist Liebe. Das ist freundlich. Paulus sagt, Liebe ist kein Neid. Es gibt ein neues Wort in unserer Gesellschaft, das in der Popkultur auftaucht. Freund. Wenn man einen Freund hat, der auch ein Feind ist, dann ist das ein Freund. Dahinter steckt meistens Neid, nicht wahr? Darf ich Ihnen was sagen? So etwas wie Freundschaft gibt es nicht. Entweder gibt es einen Freund oder einen Feind. Es gibt keine Freunde. Neid vertreibt die Liebe, genauso wie Angst die Liebe vertreibt. Liebe prahlt nicht. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit einem berühmten Pastor an einem Tisch saß, von dem ich wusste, dass er eine schwere Zeit durchmachte, und ich traf ihn zum ersten Mal. Er war ein sehr berühmter Mann, und um den Tisch herum saßen 12 andere Pastoren, die in Gruppen eingeteilt waren, weil sich niemand verurteilt fühlen wollte. Das ist nur ein Witz. Wir saßen alle da, alle religiösen Leute an einem Tisch in der Ecke. Das war eine Spendenaktion für irgendwas, und all die anderen Pastoren kamen aus kleineren Gemeinden und taten Großartiges für Gott. Der eine sagte, letzte Woche sind 11 Menschen zum Glauben gekommen. Und der berühmte Pastor sagte, das ist ja wunderbar, bei unserer letzten Veranstaltung waren es 2000. Ein anderer sagte, wir waren in Israel und haben dort eine Studiengruppe veranstaltet, worauf er sagte, das ist ja erstaunlich. Ich habe gerade einen Bus mit 500 Leuten aus Israel zurückgebracht, wo ihr die Studiengruppe durchgeführt habt. Und wieder jemand anderes, ich habe endlich meinen Doktortitel, worauf er sagte, ich habe 35 Doktortitel. Während er sein Hähnchen aß, dachte ich mir, das war hart, aber mein Hauptgedanke war, habe ich das auch schon so gemacht? Diese Männer und Frauen, die versuchten, ihre Geschichten zu erzählen, hörten nur von diesem Glaubensriesen. Es hätte für sie die Welt bedeutet, wenn er gesagt hätte, wow, das ist wundervoll, aber stattdessen passierte etwas in seinem Inneren. Liebe ist nicht Stolz. Stolz in der Liebe ist, wenn man sagt, dass andere sich zuerst entschuldigen sollten. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber ihr Fehler war ein bisschen schlimmer, oder nicht? Liebe ist nicht nachtragend. Ist hier jemand Ire? Liebe ist nicht nachtragend. Wir Iren haben so etwas wie eine Unverzeihlichkeitsliste. Wir tätowieren sie uns ins Hirn. Es braucht viel, aber wenn man eine Grenze einmal überschritten hat, steht man für immer auf der Unverzeihlichkeitsliste. Vielleicht kommen Sie aus einer Familie, in der das so ist. Bei mir ist es nicht so, aber einige Iren können so sein, und ich würde Ihnen raten, werfen Sie diese Liste weg. Es ist Zeit zu vergeben. Führen Sie keine solche Liste. Paulus schreibt, als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Wovon spricht er? Er spricht davon, nicht wie ein Teenager über die Liebe zu denken. Er spricht davon, über die Liebe wie ein Erwachsener zu denken. Diese Liebe ist die Sorge um das Wohl eines Menschen. Eine Liebe, die sagt, als ich ein Fremder war, hat Gott mich geliebt. Als ich ein Sünder war, hat Gott mich geliebt. Als ich Gott hasste, liebte er mich. Und obwohl ich meine schlimmsten Fehler gemacht habe, liebt er mich. Ich kann lieben, ich kann vergeben, ich kann eine Quelle der Liebe und der Barmherzigkeit für die Menschen um mich herum sein. Ein letzter Gedanke. Oral Roberts University, 1999. Ich war dort Student und ich erinnere mich, dass es eine Sache gab, die sie jedem Studenten einprägten. Es prangte auf der Rückseite der Kapelle und lautete so: Wenn du Not hast, pflanze einen Samen. Das ist ein Prinzip, das alle Landwirte kennen. Früher, vor etwa 100 Jahren, war die Mehrheit der Amerikaner Landwirte. Und vieles von dem, was sie über den Glauben und das Leben lernten, konnten sie auf ihrer Farm erkennen. Sie wussten, dass man im Frühjahr pflanzt und im Herbst erntet. Sie wussten, dass man pflanzt, hegt und pflegt, verteidigt und erntet. Und dass das, was ich heute habe, das Resultat von dem ist, was ich vor 6 Monaten, vor einem Jahr, vor 2 Jahren getan habe. Wenn du eine Not hast, pflanze einen Samen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie mein alter Mentor und Seelsorger an dieser Schule zu mir gesagt hat, du hast eine von 2 Möglichkeiten. Entweder du pflanzt im Frühjahr oder du bettelst im Herbst. Entweder du pflanzt im Frühjahr oder du bettelst im Herbst. Wie viele von uns betteln um Liebe? Wie viele von uns sind von diesen Freunden oder Freunden umgeben, mit denen wir nicht wirklich zurechtkommen, aber wir können uns nicht dazu durchringen, sie loszuwerden? Wir können nicht allein sein. Wir gehen zu diesen alten Beziehungen zurück, zu dem alten Freund oder der alten Freundin, zu der alten Gruppe von Menschen. Wir haben im Frühling nicht gepflanzt. Wir sind keine liebenden Menschen geworden. Wir haben diese Beziehungen nicht weiterentwickelt und jetzt finden wir uns im Herbst bettelnd wieder. Sie sagen vielleicht, aber Bobby, ich brauche jetzt Liebe. Ich brauche jemanden, der mich jetzt liebt. Ich brauche sie jetzt. Was ich damals von diesem Seelsorger gelernt habe, ist, dass man nicht erntet, was man braucht. Man erntet, was man sät. Man erntet nicht, was man braucht. Man erntet, was man sät und mehr noch. Man erntet das 30, 60, 100-fache. Ich erinnere mich, dass er sagte, wenn man sich vor den Acker stellt, wenn ein Bauer sich vor den Acker stellt und dem Acker nur zuruft, ich brauche Ernte, dann antwortet der Boden, wer ist das, der da mit seiner Not zu mir kommt? Bring mir nicht deine Not, bring mir deine Samen. Darum ist Liebe geduldig. Sie sagen vielleicht, Bobby, du verstehst das nicht. Ich habe angefangen, nett zu meinem Mann zu sein. Ich habe angefangen, nett zu meiner Schwester zu sein. Ich habe angefangen, nett zu meinen Kollegen zu sein. Ich mache das schon seit 3 Wochen und sie behandeln mich immer noch schlecht. Wie lange dauert es denn, bis ein Same wächst? Ich weiß, dass nicht alle von Ihnen Landwirte sind, aber ein paar gibt es hier. Wie lange dauert es vom Frühling bis zum Herbst? Wie lange? 6 Monate? Ich kann Ihnen etwas versprechen, liebe Freunde. Wenn Sie jetzt Samen pflanzen und sie 6 Monate lang pflegen, dann werden sie einen Unterschied sehen. Deshalb ist Liebe geduldig. Wenn sie jetzt pflanzen, jetzt im Frühling, dann werden sie im Herbst ernten. Man erntet nicht, was man braucht. Man erntet, was man sät. Man erntet, was man sät. Ist das nicht großartig, dass die Bibel nicht nur sagt, dass man erntet, was man sät, sondern dass man 30, 60, 100-fach erntet, was man sät? Also gehen wir da raus und säen. Amen. Vater, wir danken dir für das Leben und für die Liebe und für Freundschaften. Herr, wenn Liebe eine Fähigkeit ist, dann hilf uns zu lernen, Experten darin zu sein. Hilf uns, freundlich und liebevoll zu sein. Und hilf uns, mit den Menschen daran zu arbeiten, die nicht immer von allen anderen wahrgenommen werden. Herr, wir lieben dich, wir danken dir und beten im Namen Jesu. Und alle sagen Amen.